Sheryl Sandberg nannte drei Trends. Sie sprach vom Ende der Anonymität im Netz, vom Übergang der Weisheit der Masse zur Weisheit der Freunde und von dem Trend, den wir, glaube ich, schon länger beobachten können, dass der User sich vom Empfänger zum Sender sozusagen wandelt, also dass da sich ein Prozess vollzieht. Welche Trends sehen Sie?
Naja, die Frage der Privatsphäre, das ist natürlich wirklich der spannendste Trend. Das war, glaube ich, auch das Leitthema der Konferenz durch Reading und Co. Das ist das, was, glaube ich, die meisten, was auch mich sehr beschäftigt. Das Spannende daran ist, also Deutschland spielt da sicher eine Sonderrolle in der Betrachtung dieser Themen, ist da sehr, sehr heikel und schwierig und von der Gesetzeslage auch etwas komplizierter als wahrscheinlich in den USA. Und was wir unterschätzen, ist der positive Trade-off, den wir haben, wenn wir Privatsphäre aufgeben. Ich sage mal ein Beispiel, ich berate gerade ein Startup, das sehr, sehr spannende Daten über die finanziellen Verhältnisse von Unternehmen haben wird, einfach weil es sozusagen Teil des Softwarekonzepts ist. Und auf einer abstrakten Ebene, ohne jetzt konkret diese Unternehmen zu nennen, kann man mit diesen Daten sensationelle Dinge machen, die den Unternehmen extrem helfen. Das ist der nächste Schritt in dieser Privatsphäre, wo einfach plötzlich Finanzinformationen, Business Relationships eine Rolle spielen werden. Und das ist so das nächste große Ding, was ich sehe, was einfach kommt, nachdem sozusagen Privatmenschen angefangen haben, ihre Fotos mit ihren Freunden zu teilen und in Blogs zu stellen und so weiter. Und gesehen haben, was für einen großen Nutzen sie davon haben, wenn ich plötzlich, also die Urmutter ist ja die Amazon-Buchempfehlung, einfach aus der Masse der Daten etwas destilliert wird, ein Zauber entsteht, den es vorher nicht gab. Und dieser Zauber, der wird uns wahrscheinlich noch 100 Jahre beschäftigen, als wenn immer mehr Dinge digitalisiert, Zusammenhänge, Ideen, die dazu führen, dass ich plötzlich als Einzelner oder als Unternehmen ganz neue Einsichten bekomme, die ich vorher nicht hatte. Das ist ein großer Trend und dieser Deal zwischen ich gebe höchst private Daten preis in dem Vertrauen, dass kein Schindluder damit getrieben wird, bekomme dafür aber nicht nur Buchempfehlungen, sondern irgendwann womöglich auch mal geschäftliche Empfehlungen, die mir 30% sparen oder so. Ich glaube, da ist noch ein großer Schatz begraben.
Das heißt, man könnte sagen, den Erfolg einer zukünftigen Internetanwendung macht aus, wie intelligent man mit Daten umgehen kann, was man daraus extrahieren kann?
Ja, und wie smart wir mit diesen Daten umgehen. Also wie gut wir verstehen, was damit passiert, auch sehr darauf achten. Das ist auch spannend zu sehen, also zum Beispiel im Fall von Google, die ja gerade ihre Geschäftsbedingungen geändert haben und sagen, okay, ab sofort tracken wir dich, lieber User, über alle unsere Angebote und fusionieren das. In Klammern ehrlich gesagt, ich dachte die ganze Zeit, das wäre schon so. Also ich habe die AGB lange nicht angeguckt und dachte, die hätten das längst vollzogen. Und das Vorurteil auch, dass sie das getan hätten aufgrund der Recommendations, die man so bekommt. Aber das ist natürlich ein ganz natürlicher Schritt, den Google tun muss. Auch Google geht deutlich weg von der reinen Maschine, die Daten versteht, hin zu der Maschine, die Menschen versteht. Und dieser Preis, den wir da aushandeln, um Privatsphäre auszugeben, ist, glaube ich, ein hoher Preis, aber wir bekommen halt wahrscheinlich noch mehr dafür.
Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang diese Datenschutzoffensive durch die Europäische Union, wie sie ja bei der DLD vorgestellt wurde?
Um das mal in größeren Kontext zu stellen, was ja ein noch erheblich größeres Thema war in letzter Zeit, war die Frage nach der Verantwortung für Daten, die User erzeugen. Das steckt ja jetzt sich dahinter. Und auch, das muss man schon alles wirklich im Zusammenhang sehen. Und die Frage ist am Ende, bombardieren wir nicht mit allzu großen Anstrengungen, jetzt den Einzelnen zu schützen, den Erfolg des Gesamtprojekts? Der Charme am Internet war schon immer, dass es sich erheblich schneller bewegt hat, als Gesetzgebung sich bewegen konnte. Und ich meine das ganz positiv. Viele Dinge sind passiert, bevor überhaupt jemand verstanden hat, was man gesetzlich vielleicht dagegen tun müsste. Und ich wäre ein Fan davon, dass das so bleibt. Man muss extrem aufpassen, dass man nicht Dinge zerstört aus Versehen, die zum Kern des Erfolgs des Netzes gehören. Ich glaube, heute würde niemand mehr sagen, wir wollen eigentlich das Netz in seiner jetzigen Form nicht. Wir wollen ein Netz nicht mehr, in dem es jedem möglich ist, zu publizieren, in dem es mir möglich ist, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, das es anderen ermöglicht zu publizieren. Wenn ich dafür ständig in die Haftung genommen werde, habe ich ein großes Problem. Und dasselbe gilt für die Privatsphäre. Wenn ich auf abstrakten Daten arbeite, wenn ich nicht einzelne User verfolge, was in der Regel nicht der Fall ist, sondern man versucht immer aus Mustern neue Erkenntnisse zu ziehen, wenn mir das plötzlich verwehrt ist, habe ich ein großes Problem. Ein ganz hübsches Beispiel aus der, also wo sozusagen Alltagsnutzer das bemerkt haben, ist vielleicht diese zugekachelten Häuser in Google Street View. Was ärgere ich mich jeden Tag, wenn ich zum Beispiel mein eigenes Haus in München ist verkachelt, weil einer der Mitmieter das doof fand, da aufzutauchen. Und ich ärgere mich jeden Tag darüber. Und es ist einfach etwas, was nach Gesetz, jeder darf in Deutschland rumlaufen, Fotos von der Straße machen. Warum ist das Google nicht erlaubt? Warum kann man das nicht machen? Das sind Dinge, die hindern so unendlich die Innovation von solchen Unternehmen mit dem Ergebnis, dass sie es halt jetzt nicht weiterverfolgen in Deutschland. Das ist extrem ärgerlich.
Wo glauben Sie, werden die großen Internetmärkte in den nächsten Jahren liegen? Wo ist das lokalisiert in den nächsten Jahren? Wir haben ja drei russische Unternehmer zum Beispiel gesehen, die sehr erfolgreich sind, die wichtigsten europäischen Internetunternehmer sind. Wo wird sich das hin verlagern?
Na, das ist trivial. Also der mobile Markt wird am stärksten, also jetzt als Megatrend ist jetzt, kann jeder Laie erkennen, ist das mobile Internet das, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Jetzt hat ja Apple auch gerade exzellente Zahlen vorgelegt. Und das Verrückte ist, es wird noch besser werden. Also Apple wird noch weiter, noch schneller wachsen in den nächsten Quartalen. Wenn man so ein bisschen weiß, wie die Produktpipeline bei denen aussieht, damit haben wir uns jetzt relativ genau beschäftigt in letzter Zeit, dann weiß man einfach, dass sie noch für mindestens 1 bis 2 Jahre Stoff haben, um diese Maschine am Laufen zu halten. Das ist ein zweiter Megatrend, den ich sehe. Früher war die Religion des digitalen Unternehmertums war, mach etwas, wo idealerweise das Hin und Her von Gütern keine Rolle mehr spielt. Also die tollsten Geschäftsmodelle sind die, wo einfach Hardware in jeder Form keine Rolle spielt. Beispiel Amazon ist halt an einer Grenze, weil am Ende das Hin und Her von Waren nicht beliebig optimierbar ist, während Google das reine Modell ist, wo es nur noch um Daten und Informationen geht und es ist erheblich profitabler. Apple hat gezeigt, dass es einen anderen Weg gibt und dass das womöglich doch der Megatrend sein könnte. Die perfekte Integration von Hardware und Software in vielen Bereichen könnte was sein, was uns viel stärker beeinflusst als die reine Softwarelehre. Letztlich besteht die Welt nun mal aus realen Dingen. Und da bin ich sehr gespannt, was in nächster Zeit passiert. Also gerade was bei Bezahlsystemen passiert, was bei Dingen, die vernetzt sind. Darüber haben wir vor 15 Jahren geschrieben, ja, vor 10 Jahren, das Internet der Dinge. Bis heute gibt's das nicht. Was passiert eigentlich, wenn jedes Ding eine eigene IP-Adresse hat und kleine Informationen über sich verbreitet? Im Moment können wir das gar nicht handeln, aber das ist was ich extrem spannend finde, was wahrscheinlich nochmal 10 Jahre braucht. Aber dann wird es interessant.
Aber die Übermacht des Silicon Valley, das wird erstmal bleiben?
Nö, das sehe ich gar nicht so. Also wir hatten jetzt, ich hatte relativ viele Gespräche in letzter Zeit mit Investoren aus der Gegend. Also da gibt es die berühmte Sandhill Road, wo diese ganzen großen Fonds sitzen. Und ich glaube, die sind alle ganz positiv nervös, dass plötzlich die Musik nicht mehr dort alleine spielt. Die kritische Masse dort ist so groß, dort ist so viel Geld und so viel Intelligenz versammelt im Moment, dass das sicherlich eine riesige Bremsspur haben wird. Nur was wir im Moment sehen, ist, dass die spannendsten und schnellsten und tollsten Entwicklungen nicht mehr ausschließlich von dort kommen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also plötzlich gucken alle mal, was passiert eigentlich in Russland, was passiert in Berlin. Ja, die Journalisten treten sich im Moment die Füße in den Bauch, um irgendwelche Interviews zu bekommen. Viele Startups geben keine mehr, weil sie sagen, wir müssen auch mal arbeiten, obwohl wir in Berlin sind. Und das ist relativ spannend und das hat das Silicon Valley jetzt auch bemerkt. Das war mein Eindruck. Es gibt eine große Aufmerksamkeit und alle gründen, zum Beispiel in Berlin jetzt, gründen Büros. Und das ist, ich glaube, es hat so eine Globalisierung des Silicon Valley eingesetzt, wenn man so möchte.
Wir sprachen über den freien Fluss von Daten. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Ankündigung von Twitter, das eigene Angebot fragmentieren zu wollen? Also das wirklich zuschneiden zu wollen auf verschiedene Märkte, offenbar auch abhängig von den politischen Bedingungen vor Ort.
Ja, zuschneiden ist ein bisschen euphemistisch. Die wollen halt auch nach China. Also Sie haben es ja begründet mit... Also in Deutschland sind ja positive Äußerungen zum Nationalsozialismus womöglich unter Strafe, da wollen wir das ausblenden können. Das ist ehrenvoll und nur teilweise richtig, soweit ich die Gesetzeslage überblicke. Aber viel wichtiger ist natürlich so ein Emerging Markt, wo Twitter und wo viele andere keine Rolle spielen, China zum Beispiel, dort präsent sein zu können. Und dann geht es ganz schnell darum, können wir auf Wunsch bestimmter Menschen bestimmte Informationen nicht publizieren. Ich halte es für einen falschen Weg übrigens. Also ich halte es für nachvollziehbar, aber sehr kritisch. Ich glaube, dass China uns langfristig eher entgegenkommt. Und Google hat ja dieselbe Historie hinter sich. Die waren sehr früh da, sind dann auch wieder raus, haben große Probleme gehabt. Ich glaube, dass man das Netz und das, was im Kern des Netzes steht, nämlich die Freiheit von Informationen, die Freiheit, einen Link setzen zu können, dass das zum Kern des Erfolgs auch von Twitter gehört. Und es ist ein ganz, ganz dummer Schritt, sich da anzupassen.
Werden Sie dann vielleicht auch wieder korrigieren, früher oder später, oder? Oder meinen Sie, dass das schädliche, nachhaltige Auswirkungen haben könnte?
Ja, ich bin mal ganz gespannt, wenn plötzlich, nehmen wir doch das Beispiel Tweets aus Deutschland mit einem gewissen Inhalt geblockt werden. Dann wird es eine riesen Aufregung geben der Leute, die hier leben. Man kann das eh umgehen mit einem Fingerschnippen, ja. Ich glaube, der Nutzen ist halt erheblich geringer als der Schaden, den man sich damit zufügt.
Alles klar, vielen Dank.